Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrter Herr Dr. Lasch, ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen zur Präsentation der Rechercheergebnisse Grammatikteams. Dieses besteht aus Celine Wernecker, sie studiert im fünften Semester Lehramt an Gymnasien für die Fächer Deutschgeschichte. Christina Krüger studiert im dritten Semester Lehramt am Gymnasium für Deutschgeschichte. Unsere isländische Vertretung übernimmt Halla Heimisdottir. Sie studiert SLK, Germanistik und Medienforschung im dritten Semester. Außerdem Michelle Domberg studiert im dritten Semester Lehramt an Oberschulen. Und ich, Julia Paschke, ich studiere im dritten Semester Lehramt an berufsbildenden Schulen. Und zu Beginn möchte ich Sie erstmal direkt fragen, tun Sie das verwenden? Eine ähnliche Frage stellten wir uns in unserem Team, sodass wir uns entschieden, die Tun-Periphrase einmal genauer zu untersuchen. Und zu Beginn möchte ich Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Mehr noch eine Erinnerung an unsere eigene Schulzeit, die viele von Ihnen vermutlich haben werden. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als unschuldiger Schüler im Unterricht, sollen eine Aussage machen, eine Antwort geben und diese ist dann sogar ein bisschen falsch. Und plötzlich passiert das. Ach ja, ich tue das immer verwechseln.
Halt, tuten tut der Nachtwächter.
Ja, es ist, als wäre es gestern gewesen. Und doch hat doch die Tun-Periphrase in der gesprochenen Sprache doch eine relativ breite Verwendung. Sie ist doch irgendwie auch Teil der Kindersprache. Und doch wird sie in der Schule so systematisch korrigiert. Tun-Periphrase scheint also in der Gegenwartssprache unter einem sehr starken normativen Druck zu stehen. Und wir im Team haben uns gefragt, warum das so ist. Wo kommt denn die Tun-Periphrase und dieses Wort überhaupt her? Ist es vielleicht ein dialektales Phänomen? Und ist die Verwendung der Tun-Periphrase wirklich grammatikalisch falsch? Fragen über Fragen. Dieses komplexe Thema mussten wir dann doch etwas begrenzen und auch unsere Recherche nicht zu weit treiben, damit wir für euch überblickend nun diese Präsentation halten können. Die wichtigsten Erkenntnisse werdet ihr auch auf unserem Handout wiederfinden. Einführend habe ich erstmal die Herkunft, also die Etymologie und die Grammatik des Wortes tun recherchiert und seine Bedeutung in verschiedenen Kontexten für Sie aufgelistet. Des Weiteren habe ich mir angeschaut, was die Tun-Periphrase eigentlich ausmacht, was eine Periphrase ist. Halla hat für Sie dann herausgefunden, wann die Verwendung der Tun-Periphrase grammatikalisch korrekt bzw. falsch ist und welche Unterschiede es in der Verwendung der gesprochenen und geschriebenen Sprache gibt. Mimi hat dann einen Blick in die Vergangenheit geworfen und recherchiert, wo die Periphrase ihre Anfänge nahm. Und natürlich hat uns auch die gegenwärtige Verwendung sehr interessiert. Und aufgrund der sehr übersichtlichen Studienlage führten Celine und Christina dann selbst eine Studie durch. Und deren Auswertung wird Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Schauen wir uns also erst einmal Tun im Standarddeutschen an und schauen, was wir so für morphologische und grammatikalische Eigenschaften des Wortes herausfinden können. Das Wort Tun wurde schon im Mittelhochdeutschen bzw. auch Althochdeutschen verwendet und hieß dort eigentlich noch sowas wie Setzen, Stellen, Legen. Grammatikalisch können wir hier jetzt bei diesem Wort eigentlich nur die Wortart festlegen. Es ist ein unregelmäßiges Verb und bildet sein Perfekt mit hat. Alles Weitere, dafür bräuchten wir jetzt irgendeinen Satzzusammenhang, um da noch mehr zu bestimmen. Was die Bedeutung angeht, da werden im Duden recht ausführlich unterschiedliche Gebrauchsmöglichkeiten dargestellt. Ich habe mich jetzt hier auch für diese Gliederung und Einteilung von Schwarz 2004 entschieden, der eben die Bedeutung einmal einer handlungsbezogenen Charakter teilt und einmal einen Bereich, wo Tun eben nicht unbedingt eine Handlung darstellen soll. Haben wir zum Beispiel den Satz, er tat, was oder wie ihm befohlen. Da soll tun bedeuten, eine Handlung ausführen, sich mit etwas beschäftigen. In dem Satz, ich habe noch etwas Wichtiges zu tun, würden allerdings eher so diese Synonyme wie verrichten, erledigen, vollbringen passen, anstelle von sich mit etwas beschäftigen. In einem weiteren Satz finden wir noch eine andere Bedeutung. Ich riet ihr zu verschwinden, was sie auch schleunigst tat. Hier nimmt das Wort tun die Aussage eines vorher im Kontext gebrauchten Verbs auf. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier auch einfach sagen, ich riet ihr zu verschwinden, dann verschwand sie auch schleunigst. Aber um das Wort nicht nochmal zu nennen, kann man eben auch tun noch einmal verwenden. Eine weitere Bedeutung wäre tun im Sinne von ausführen, machen, einen Schritt tun. Wenn ich sage, ein Wunder tun, ist es wieder eine andere Bedeutung, etwas hervorheben. Ich bringe ein Wunder zustande, ich bewirke ein Wunder. Ich will nicht sagen, ich führe ein Wunder aus oder ich mache ein Wunder. Das ist noch ein bisschen was anderes. Und wenn ich wiederum sage, ich tue Herr Dr. Lasch einen Gefallen, dann lasse ich ihn zuteil werden, dann würde ich den Gefallen eben nicht zustande bringen, hervorbringen, sondern eher im Sinne von, ich lasse oder handle in einer bestimmten Weise an jemanden, ich füge ihm etwas zu, ich tue ihm etwas an und in dem Fall ist es eben etwas Positives. Irgendwo hinbringen, befördern, setzen, stellen, legen, soll hier der Abschluss sein. Wenn Oma zu mir sagt, tu das mal in mein Nähkästchen, meint sie eben, ich soll das da reinlegen. Der Gebrauch ist allerdings auch als umgangssprachlich markiert. Wenn wir uns nun die geringere handlungsbezogene Semantik anschauen, ist eben nicht gemeint, dass hier unbedingt eine Handlung vollzogen wird. Hier wird die Bedeutung es tun meistens in Wendungen, Redensarten und Sprichwörtern verwendet. Die erste Bedeutung wäre den gewünschten Zweck erfüllen, genügen, ausreichen. Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und Klosettpapier kaufe, dann denke ich mir innerlich, das billige Papier tut es auch. Dann meine ich sozusagen, dass dies auch seinen Zweck erfüllt. Ist allerdings auch eher umgangssprachlich. Die zweite Bedeutung wäre funktionieren, gehen. Wenn ich sagen möchte, das Auto tut es noch einigermaßen oder es tut es eben nicht mehr so recht, dann meine ich eben, dass es noch, funktioniert. Der Gebrauch wird hier aber auch als landschaftlich, umgangssprachlich beschrieben. Des Weiteren gibt es noch die Bedeutung, dass man einen bestimmten Anschein erwecken will durch sein Verhalten oder sich geben, sich stellen, kann man auch dazu sagen. Wenn Mutti zum Arbeitseinsatz im Garten verdonnert hat und man dann fleißig dabei ist, so zu tun, als mache man sich nützlich, dann wecke ich quasi den Anschein, ich stelle mich arbeitend. Genau. Oder wie in diesem Beispiel, Michael saß da und tat beschäftigt. Eine weitere Bedeutung wäre sich ereignen, vorgehen, geschehen, im Gange sein, sich verändern. Also hier wird ein Verlauf dargestellt, wenn ich zum Beispiel sage, da tut sich was. Also hier passiert irgendwas. Genau, das wären sozusagen die Gebrauchsmöglichkeiten vom nicht-periphrastischen Tun. Und die Funktionen des nicht-periphrastischen Tuns sind laut Erben 1969 zum einen die Verbsubstitution. Hierbei ersetzt tun meistens die gesamte Verbalphrase, beispielsweise der Satz, wenn Sie in Ihr Unglück laufen wollen, dann tun Sie es doch. Da ersetzt das Wort tun sozusagen die ganze Verbalphrase. Die zweite Hauptfunktion nach Erben wäre die Scheinaktivität erzeugen. Hier finden wir dann meistens die Konjunktivform des Hauptverbes. Schauen wir uns nur aber mal die Funktion als Hilfsverb an, also als Auxiliar. Dies ist zum einen die Betonung des Vollverbs. Das heißt, wenn ich mir das Beispiel singen tut sie gerne anschaue, dann soll das Tun in dem Fall einfach das Vollverb singen betonen. In dem Fall wäre das grammatikalisch ein vorangestellter Infinitiv. Umgangssprachlich gibt es den Satz auch mit nachgestelltem Infinitiv. Ich tue bloß noch schnell die Blumen gießen. Hört sich schon etwas für geübte Ohren etwas umgangssprachlich an. Die andere Funktion wäre die Umschreibung des Konjunktivs. Hier wird im Duden schon darauf hingewiesen, dass der Gebrauch landschaftlich ist, also je nach der Sprachlandschaft mehr oder weniger gebräuchlich in der Verwendung sein soll. Hier findet man auch immer ein Infinitiv mit dabei. Typisches Beispiel wäre eben, wenn ich sage, das täte mich schon interessieren, statt das würde mich schon interessieren. Habe ich jetzt in unserer Gegend so jetzt noch nicht so gehört, aber ist vielleicht auch kein sächsisches Phänomen. Ja, aber generell kann man ja sagen, tun als Vollverb fällt erstmal kaum auf. Wenn ich sage, ich tue mein Bestes, ich habe genug getan, wird wahrscheinlich keiner zu mir sagen, du hast da tun verwendet. Aber wenn ich dies als Hilfsverb verwende, da sieht das schon ganz anders aus. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Nämlich die Tun-Periphrase hat damit zu tun. Aber was ist die Periphrase überhaupt? Ich habe da erstmal im Duden nachgeschlagen. Und da wurde mir als Bedeutung angegeben, Umschreibung eines Begriffs durch eine kennzeichnende Eigenschaft. Als nächstes habe ich das Wort einmal aus dem Griechischen übersetzt, wo es ja herkommt. Peri heißt ja umherum und Phrasen heißt reden, also um etwas herumreden, etwas eben umschreiben. Okay, Asensi hat mir dann den Durchbruch des Verständnisses gebracht. Er hat erklärt, dass eben bei der Tun-Periphrase die synthetische Verbform umschrieben wird, und zwar durch das flektierte, semantisch leere Hilfsverb tun und einem Infinitiv. Heißt quasi im Beispiel ausgedrückt, anstelle, dass ein Satz gebildet wird, ich singe gern, wird dieser eben umschrieben, das Singen mit ich tue gern singen. Bedeutet semantisch eigentlich genau dasselbe, wird aber anders umschrieben. Das können wir also genau hier sehen, tun ist die semantisch leere Hilfsverbform und singen eben der Infinitiv, der da umschrieben wird. Zur Problematik des Begriffs der Tun-Periphrase. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit ziemlich vielen Fragen rund um dieses Thema. Sie fragen sich zum Beispiel, wo kommt die Tun-Periphrase eigentlich her? Und ist es vielleicht eher ein dialektales Phänomen? Warum hat sie eigentlich so ein schlechtes Image? Gibt es denn vielleicht Unterschiede in der Verwendung in schriftlicher und gesprochener Sprache, dass es vielleicht in dem einen häufiger vorkommt? Und welche Funktion hat die Tun-Periphrase überhaupt? Warum ist die eigentlich da? Unter welchen Bedingungen ist sie denn grammatikalisch korrekt oder ist sie vielleicht sogar immer falsch? Dazu kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es in der Standardsprache unter bestimmten Bedingungen akzeptiert ist. Und weiteres dazu wird euch jetzt Halla präsentieren.
Wie Julia schon erwähnt hat, hat das Wort tun mehrere Bedeutungen. Das Wort bietet auch viele Möglichkeiten zur Benutzung an. Ich werde Ihnen nun über die grammatikalische Korrektheit des Wortes tun berichten. Als erstes spreche ich über die, laut Duden, zwei grammatikalischen und sprachlich richtigen Formen der Benutzung des Wortes tun. Duden akzeptiert zwei Formen der Benutzung des Wortes tun als grammatikalisch richtig. Einerseits, wo tun als Vollverb benutzt wird und andererseits, wo tun als Hilfsverb benutzt wird. Unter tun als Vollverb versteht man Sätze wie Sie haben viel Gutes getan. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, nimmt haben die Funktion des Hilfsverbs ein und tun oder getan im Partizip 2 die des Vollverbs. Unter tun als Hilfsverb versteht man Sätze wie Malen tut er immer am liebsten. In diesem Satz übernimmt das tun die Rolle des Hilfsverbs und dient zu der Betonung des Vollverbs malen. Diese Verbkonstruktionen werden auch Verbtopikalisierung genannt. aber darüber werden wir uns später in diesem Teil des Referats unterhalten. Ich beziehe mich im Folgenden auf die grammatikalischen inkorrekten Formen von Tunsätzen des Dutens. Sätze, in denen das auxiliare Tun oder Tun als Hilfsverb dem Infinitiv vorangestellt ist, sind grammatikalisch inkorrekt. Duden nennt diese Konstruktion umgangssprachlich. Hierzu ein Beispiel. Ich tue bloß noch schnell die Blumen gießen. Die zweite Form, welche laut Duden inkorrekt ist, ist, wenn tun die Umschreibung des Konjunktiv 2 übernimmt. Jene Form ist also landschaftlich und nicht standardsprachlich gesehen. Hierzu auch ein Beispiel. Das täte mich schon interessieren. Es ist Ihnen vielleicht bereits aufgefallen, dass täte einfacherweise mit würde ersetzt werden könnte. Die folgenden Beispiele sind in modernen und frühen neuhochdeutschen Dialekten zu finden, aber sind ebenfalls standardsprachlich grammatikalisch nicht korrekt. Sie haben ja bereits im ersten Teil meiner Präsentation erfahren, dass Duden nur eine Konstruktion von Tun als Hilfsverb akzeptiert, und zwar die sogenannte Verbtopikalisierung. Aber was versteht man unter dem Fachbegriff Topikalisierung? Ich zitiere Frau Dr. Schönthal. Zitat Anfang. Topikalisierung, auch Vorfeldbesetzung, ist eine Umordnung eines Satz- oder Stellungsgliedes aus seiner Position in der Grundwortstellung in die erste Position im Satz. Zitat Ende. Das Beispiel Malen tut er immer am liebsten ist laut Duden richtig, denn das Verb malen wird topikalisiert, also wird aus seiner Position in der Grundwortstellung in die erste Position im Satz umgeordnet, damit man sich am meisten darauf fokussiert. Ein Alternativsatz wie er malt am liebsten hätte nämlich nicht den gleichen Effekt, denn das Malen ist die Topik und steht deswegen am besten am Satzanfang. Dieser er spielt nicht die Hauptrolle im Satz, sondern das Handeln des Malens. Dagegen seien Sätze überflüssig, in denen das auxiliare Tun dem Infinitiv vorangestellt ist. Umgangssprachlich würde man das als doppelt gemoppelt bezeichnen. Man könnte selbstverständlich einfach heute lese ich das ganze Buch durch oder der Mann liest den ganzen Tag oder die Frau isst jeden Tag einen Apfel sagen. Das war es zu meinem ersten Schwerpunkt. Jetzt komme ich zu der Schrift und Sprachlichkeit der Tonperiphrase. Das IDS-Korpus Deutsch heute beinhaltet unter anderem Aufnahmen von 829 30-minütigen Interviews mit hohen schulgebildeten Senioren und Oberstufenschülern aus den gesamten deutschsprachigen Räumen. Das heißt Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. In diesen Interviews kommt das Verb tun 1703 Mal vor. Außerdem sind, um geschriebene Texte zu analysieren, 99.853 Tunsätze aus dem DRKO, Deutsche Referenzkorpus, von Brinkmann-Bubenhofer zufällig ausgewählt worden. Ich zeige Ihnen nun die Ergebnisse dieser Untersuchung. Anhand der ersten Tabelle kann man erkennen, dass die inkorrekten Formen des Dudens relativ oft in der gesprochenen Sprache benutzt werden, oder in 9% der Fälle. Sätze wie zum Beispiel Lesen tue ich am meisten, wo das Vollverb im Vorfeld zu finden ist, waren in 10% der Fälle zu finden. Dagegen ist es zu sehen, dass die sogenannte Tonperiphrase viel seltener in der geschriebenen Sprache vorkommt. Nur beispielsweise 490 Mal in 99.853 untersuchten Sätzen. Etwas regionaler werden Selin und Christina ebenfalls auf die Verwendung der Tonperiphrase eingehen. Doch erst wird Ihnen Julia Mimis Teil des Referats vorstellen.
Wie Sie sehen, sitzt hier leider nicht Mimi, sondern ich bin es. Mimi ist leider krankheitsbedingt verhindert, die Präsentation ihrer Arbeit heute zu übernehmen. Deswegen werde ich dies tun, aber ich freue mich schon, mit Ihnen jetzt diese Zeitreise zu beginnen, denn wir werden uns in die Zeit des Althochdeutschen, des Mittelhochdeutschen, des Frühneuhochdeutschen begeben, auf der Suche nach der Entstehung der Thun-Periphrase. Tja, es gibt da ziemlich viele Theorien und Vermutungen rund um die Entstehung der Thun-Periphrase. Die gehen auf Emil Weiss zurück, da seine Werke zum Beispiel Thun, Machen, Bezeichnungen für die kausative und periphrastische Funktion im Deutschen bis um 1400 heute noch zahlreich zitiert und aufgegriffen werden. Thun im Althochdeutschen lässt sich auf den indogermanischen Stamm de zurückführen, was so viel wie stellen oder setzen bedeutet. Dies entwickelte sich zum westgermanischen do, also tun im Deutschen weiter. Ab dem 8. Jahrhundert, als nun auch Deutsch als Sprache der Verschriftlichung genutzt wurde, trat Thurn in althochdeutschen Schriften als Voll- und Hilfsverb auf. Der älteste existierende Beleg des periphrastischen Gebrauchs ist von dem bekannten Lyriker des Mittelalters Walter von der Vogelweide. Um 1200 schrieb er, dass siehe uns Thurn bewachen, statt zum Beispiel, dass siehe uns bewahren. Die Verwendung des periphrastischen Tuns begann im Vergleich zur Schriftlichkeit jedoch recht spät, da es für die periphrastische Verwendung im Althochdeutschen keinerlei Belege gibt. Dies kann aber auch der fehlenden Schriftlichkeit zugrunde liegen. Im Mittelhochdeutschen ist die Verwendung dessen wiederum nahezu inflationär. Schauen wir uns nun Tun als Hilfsverb an. Die ursprüngliche Bedeutung des Setzens bzw. Stellens ist bereits im Althochdeutschen verloren. Semantisch bedeutet Tun nun eher etwas wie machen oder bewirken. Die Verwendung von Tun als Hilfsverb ist vermutlich dem Vorbild des Lateinischen entsprungen. Facere und Infinitiv, also verursachen und Infinitiv. Dies war sozusagen das Säen der Thun-Periphrase. Ein Beispielsatz für Thun als Hilfsverb ist dieser aus der Straßburger Eide von Braune. So halt ich des an minan Bruder, so so man mit Recht du sinan Bruder skal, in dü, dass er mich so sammer duo. Was so viel bedeutet wie, so begegne ich diesem meinem Bruder, wie man von Rechts wegen seinem Bruder begegnen soll, weswegen er es mit mir auch so tue. Schauen wir uns das Tun als Kausativum an. Da ist es nämlich weit verbreitet gewesen. Als Kausativum bezeichnet man Verben des Veranlassens. Also zum Beispiel die Pferde tränken, also die Pferde zum Trinken bewegen oder veranlassen. Ein weiteres Beispiel wäre wecken, also jemanden wach machen. Dieser Beispielsatz für Tun als Kausativum im Althochdeutschen ist aus Tun machen von Emil Weiss aus dem Jahr 1956. Tue sie erstan, was so viel bedeutet wie tue, also lasse sie auferstehen. Lassen Sie uns weiter ins Mittelhochdeutsche gehen. Tun im Mittelhochdeutschen. Für die Entstehung der Thun-Periphrase gibt es nämlich mehrere Erklärungsansätze. Einer davon ist der semantische Erklärungsansatz. Über die Zeit erweiterten sich die Bedeutungsvarianten von Thun um Befehlen und Auftrag. Zurückführen lässt sich das auf das französische faire plus Infinitiv, da im 12. und 13. Jahrhundert ein sehr starker Sprach- und Kultureinfluss des Französischen auf das Deutsche herrschte. Bis 1350 war die Thun-Periphrase vermutlich vollends entwickelt, wobei der genaue Ursprung dessen unklar ist, da die Periphrase zeitgleich nämlich aus mehreren Dialekten heraus entsprungen ist. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Thun-Periphrase spielte dabei die Bildung der Städte und des Bürgertums, sowie die Ablösung der ritterlichen Lyrik durch bürgerliche Lieder und Gesänge. Diese haben sich hinsichtlich der Form an der höfischen Epik orientiert, was zu einer unprofessionellen Nachahmung hoher Literaturform durch bürgerliche Laien führte. Dadurch wurde immer häufiger das kausative Tun mit dem Infinitiv zu einem periphrastischen Tun. Etwas deutlicher wird diese fälschlich angewandte Periphrase beim folgenden Satz. Und tue mich cumbers frien. Die Übersetzung der kausativen Verwendung wäre hier und tue, also mache, dass ich vom Kummer freikomme. Als Periphrase wäre es jedoch und tue mich vom Kummer befreien. Neben dem semantischen Erklärungsansatz gibt es noch den syntaktischen. Die Endstellung des Infinitivs oder einer Tuenverbform in einem Vers begünstigte vermutlich die Entstehung der Tunperiphrase. Es wird außerdem vermutet, dass die Nutzung der Periphrase die Bildung des Reims erleichterte und diente somit als ein syntaktisches Werkzeug. Robert B. Hausmann vermutete 1994 in seinem Werk The Origin Development of Modern Periphrastic Do, dass die Tunperiphrase schon immer im mündlichen Gebrauch war, aber durch die Stigmatisierung keine Verwendung im Sprachgebrauch herrschte. Dies entspräche ungefähr dem Stand, der heute besteht, wie wir in den Statistiken unserer Umfrage dann noch sehen werden. Durch einen syntaktischen Systemwandel von Altenglisch zu Neuenglisch wurde die Tunperiphrase durchaus auch in der Schriftsprache verwendet und verlor das Stigma. Jedoch gibt es keinerlei Regeltransformation im Deutschen, sodass der Verlust des Stigmas bei uns nicht ganz so zutrifft. Der dritte Erklärungsansatz ist der kontaktlinguistische. Und dieser sagt lediglich aus, dass der altenglisch-keltische Sprachkontakt durchaus als Erklärung der Parallelentwicklung der Du-Turn-Periphrase im Englischen und Deutschen stehen könnte. So, schauen wir uns jetzt Tun im frühen Neuhochdeutschen einmal an. Im frühen Neuhochdeutschen verschwand die Tun-Periphrase mehr und mehr aus der deutschen Schriftsprache, was auf die Stigmatisierung zurückzuführen sein könnte. Nach Untersuchungen von Niels Langer aus dem Jahr 2001 gibt es keinerlei Auffälligkeiten der geografischen Häufung des periphrastischen Tuns. Es stimmt also nicht, dass zum Beispiel in Norddeutschland diese häufiger verwendet wird als beispielsweise in Süddeutschland. Etwa im 17. Jahrhundert ist nun auch der mündliche Sprachgebrauch der Tunperiphrase deutlich zurückgegangen. Schauen wir uns also den weiteren Verlauf der Stigmatisierung einmal an. Erste Grammatiken entstanden im Jahr 1530, um eine Konventionalität in der Sprache einzubringen. Ab etwa dem 17. Jahrhundert wurde das Festlegen des Standarddeutschen unter den Grammatikern heftig diskutiert und stellte einen großen Streitpunkt unter den Germanisten dar. Unter anderem wurde diskutiert, welcher Dialekt nun der richtige sei, welcher falsch wäre, etc. Neben dem periphrastischen Tun wurde auch das Doppelperfekt, also ich habe gelernt gehabt, sowie die Doppelnegation, ich mag keine Suppe nicht, stigmatisiert. Weshalb die Verwendung dessen noch immer teilweise als verpönt oder etwa grammatikalisch inkorrekt gilt, obwohl sie im Mittelhochdeutschen besonders häufig vertreten war. Wir sind nun wieder in der Gegenwart angekommen und warten nun gespannt auf die Ergebnisse der Umfrage.
Sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, willkommen zu unserer Umfrage. Die folgende Umfrage hat sich mit der Verwendung von Tun im Sächsischen beschäftigt. Aufgrund der derzeitigen Lage haben wir uns für eine Online-Umfrage entschieden, welche vom 22.12.2020 bis zum 27.12.2020 im Umlauf war. Insgesamt haben 274 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. Wie Sie im ersten Diagramm erkennen können, kamen unsere meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Twitter. Wir danken daher Herr Lasch für den Support auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Ohne ihn sowie unseren vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wäre unsere Umfrage nicht zustande gekommen. Von daher im Voraus ein riesengroßes Dankeschön. In unserer Umfrage haben wir nicht nach Alter, Geschlecht, Beruf oder Studiumsart gefragt, denn das war für unsere Umfrage nicht wichtig. Wir haben jedoch nach einer Einschätzung der eigenen Grammatikkenntnisse gefragt. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre eigenen Grammatikkenntnisse größtenteils von sehr gut bis gut eingeschätzt. Die Ergebnisse dieser Umfrage geben uns einen allgemeinen Überblick über die Grammatikkenntnisse der Teilnehmerin, was für die folgenden Fragen wichtig ist. Mehr dazu sehen Sie gleich. Wichtig für unsere Umfrage war jedoch, wo unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hergekommen sind, also woher sie stammen oder wo sie aufgewachsen sind. Die Mehrzahl kommen aus deutschen Bundesländern. Wie Sie auf dem Diagramm erkennen können, kommen die meisten aus Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Da wir viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sachsen haben, ist diese Umfrage repräsentativ. Denn wir möchten uns ja mit dem Sprachgebrauch in Sachsen beschäftigen. Und das würde natürlich ohne die Kenntnis vom sächsischen Sprachgebrauch nicht gehen. Da jedoch auch eine Mehrzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von beispielsweise dem Matrix-Chat von der TU Dresden kommen, setzen wir voraus, dass auch einige, die aus anderen deutschen Bundesländern stammen, die nicht aus Sachsen kommen, auch mit dem Sächsischen vertraut sind. In dieser Frage sollten unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Verb tun in die folgenden Kategorien einordnen. Vollverb, Modalverb, Hilfsverb und wir haben auch eine Option gelassen für weiß ich nicht. Die Mehrzahl hat das Verb tun als Vollverb eingeordnet. Dieses Diagramm zeigt uns also wunderbar visuell das sprachliche Dilemma von tun. Ist es ein Hilfsverb? Wird es als Vollverb verstanden? Oder geht doch beides? Dies war uns wichtig, um die weitere Nutzung von Tun der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verstehen, also um deren Sprachgefühl näher nachvollziehen zu können. Wird es in der Standardsprache oder umgangssprachlich oder im Sächsischen eher als Hilfsverb oder als Vollverb genutzt? Das versuchen wir mit den folgenden Textbeispielen herauszubekommen. Unsere Textbeispiele sind etwas länger, denn wir wollten sie nicht aus dem Kontext reißen. Die Frage zum Satz, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu, hat die Mahert, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit Ja beantwortet. Sie würden diesen Satz also selbst im Alltag verwenden. In der Umfrage haben wir zu den Antworten Ja, Nein beispielsweise immer noch eine Möglichkeit für weitere Optionen gegeben, bei denen uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Antwortmöglichkeiten oder sogar Anmerkungen schicken konnten. Ich persönlich bin sehr froh, dass viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer dies genutzt haben, um so beispielsweise deren Wahl weiter zu erklären. Dabei sprechen zum Beispiel viele davon, dass es eine Floskel oder sogar ein Sprichwort ist, was vielen bekannt ist, denn es ist ein Beispiel aus dem Ethikunterricht der 5. Klasse zum Thema die goldenen Regeln von Miteinander und Freundschaften. Die Kenntnis von dieser Aussage, beispielsweise durch den Ethikunterricht, legitimiert für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Nutzung dieses Sprichworts im Alltag. Wir können also feststellen, dass es ein überregionales Sprichwort ist, also eine überregionale Aussage von Thun. Des Weiteren haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch gesagt, dass sie sprichwörtliches oder floskelhaftes Reden im Alltag vermeiden und deshalb so einen Satz nicht sagen würden. Hingegen zu dem Diagramm davor zeigt dieses nun ein Nein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden den folgenden Satz also nicht im Alltag nutzen und sprachlich nicht in deren Heimatregion verwenden. Die kommen langsam an ihre Grenzen, weil alles auffliegen tut. Wir betrachten hier mal die Phrase auffliegen tut. Wieder durch die Funktion Anmerkungen haben uns auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche unsicher waren, mitgeteilt, dass sie eher zu Nein tendieren und begründen das durch eine mündliche Nutzung oder nur durch das Hören beim Spracherwerb von Kindern. Diesmal haben wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt, ob das folgende Beispiel grammatikalisch richtig oder falsch ist. Auch hierbei wird nur das Sprachgefühl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgefragt. Den Satz "Hallo, ich ziehe am Samstag um" und da mir ein Kumpel nicht antworten tut, ordnen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer als falsch ein. Das ist ein Beispiel, dass nicht jede Nutzung von tun richtig ist. Antworten tut ist hier nämlich ein Grammatikfehler und ist von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern richtig erkannt worden. In diesem sprachlichen Zusammenhang würde man eher nicht antwortet verwenden, also die zweite Person Plural, Imperativ, Präsens, Aktiv des Verbs antworten. Nicht jede Verwendung von tun ist grammatikalisch richtig oder in unserem Sprachgefühl verankert. Es gibt auch falsche Nutzungen, wie dieses Beispiel zeigt. In diesem Beispielsatz, also verschenken, tue ich sie nicht, finden unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer Empathie. Denn in diesem Satz wird das von uns sehr oft verwendete handlungsbezogene Tun gebraucht. Mit der Funktion Anmerkungen geben uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch wieder, dass sie diesen Satz auch nur mündlich weitergeben. Des Weiteren haben wir ein paar Anmerkungen zu der Schreibweise von Tu. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden Tu mit E hinten schreiben. Weitere Beispiele zum handlungsbezogenen Tun werden Sie im Folgenden von Christina Krüger erfahren. Hier endet mein Part der Auswertung und ich gebe weiter an Christina Krüger.
Auch hier sollten die Teilnehmerinnen das vorliegende Beispiel bezüglich seiner grammatikalischen Korrektheit bewerten. Das Beispiel lautete: Hallo ihr Lieben, ich bin langsam auf der Suche nach einem großen Pavillon, was ich am 29.28.20 benötigen tue. 93% der Befragten ordneten dieses Beispiel als grammatikalisch falsch ein. Grammatisch richtig könnte man sagen, einen großen Pavillon, welchen ich am 29.28.20 benötige. Unabhängig vom Inhalt des Satzes ist die Verwendung der Tun-Periphrase grammatikalisch allerdings richtig gewesen. Ein Vollverb im Infinitiv plus Tun als Hilfsverb. Hier sollten die Teilnehmerinnen einschätzen, ob das vorliegende Beispiel umgangssprachlich in der Region, in der die Teilnehmerinnen aufgewachsen sind, genutzt werden könnte. Das Beispiel lautete: Ich tue viel für Frühchen. 54,6% stimmten für Nein und 43,2% für Ja. In der Standardsprache ist in diesem Kontext die Nutzung des Verbs machen anstelle von tun allerdings gebräuchlicher. Dennoch findet die Satzkonstruktion aus dem Beispiel umgangssprachlich Anwendung. In diesem Teil der Umfrage sollten die Befragten einordnen, ob die gewählten Beispiele ihrer Meinung nach typisch für einen bestimmten Dialekt sind und wenn ja, für welchen. 69,1% waren allerdings der Meinung, dass die Beispiele nicht dialektabhängig sind. Einige ziehen die Möglichkeit einer solchen Abhängigkeit aber in Betracht. Aus den Anmerkungen der Teilnehmerinnen geht hervor, dass dafür die Dialekte Sächsisch und Bayerisch in Frage kommen könnten, aber auch das Ruhrgebiet und Gebiete des Rheinlandes. Im letzten Teil der Umfrage wurden die Teilnehmerinnen nach ihrer persönlichen Nutzung der Tun-Periphrase gefragt. Sie sollten angeben, ob sie Tun in informellen Kontexten, wie beispielsweise WhatsApp oder Facebook, verwenden. 63% antworten mit Nein und 18,7% mit Ja. Aus den Anmerkungen, die die Teilnehmerin zusätzlich machen konnten, geht hervor, dass tun hauptsächlich als Vollverb genutzt wird und vor allen Dingen im mündlichen Sprachgebrauch häufiger Verwendung findet als in der Schriftsprache. In diesem Kontext fanden wir heraus, dass die schriftliche Verwendung in der Lehre der Standardsprache im Schulunterricht vermieden wird, woraus resultieren könnte, dass tun im mündlichen häufiger verwendet wird als im schriftlichen. Im Zusammenhang mit der persönlichen Nutzung sollten die Teilnehmerinnen zusätzlich Beispiele notieren. Diese haben wir zusammengefasst und nach der häufigsten Verwendungsart geordnet. Bei der Kommunikation mit Kindern werden oft Sätze wie "Das tut man nicht" oder "Warum tust du das?" verwendet. Zudem haben sich auch einige Floskeln herausgebildet, wie beispielsweise "Ich habe viel zu tun" und "Tuten tut ein Auto". Ebenso umgangssprachlich, aber mit weniger Floskelcharakter, sind Aussagen wie "Mir tut der Kopf weh" oder "Jetzt tu nicht so". Geordnet nach grammatischen Merkmalen ergaben sich aus den Antworten der Befragten zwei Kategorien. Beispiele für die Nutzung von tun als Hilfsverb plus ein Vollverb mit Infinitiv sind "Ich habe viel zu tun" und "Das werde ich nicht tun". Zur Verwendung von tun im Indikativ ohne vorangestelltes Vollverb konnten wir die Beispiele "Jetzt tu nicht so" und "Das tut nicht zur Sache" zuordnen. Eine eher selten genutzte Form, die in den Umfrageergebnissen zwar nicht auftauchte, wir Ihnen der Vollständigkeit halber aber nicht vorenthalten wollen, ist die Verwendung von tun im Konjunktiv 2. Ein Beispiel dafür ist "Jein, nicht unbedingt. Also man hat mehr Freizeit", täte ich jetzt einmal sagen. Damit war die Umfrage auch schon beendet. An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und ein besonders großes Dankeschön geht an Herrn Lasch für die Unterstützung bei der Erstellung und den Support der Umfrage. Fassen wir nun einmal die Ergebnisse der Umfrage zusammen. Das Verb tun, unabhängig von der Nutzung als Vollverb oder als Hilfsverb, wird vor allem mündlich genutzt und hat daher eine hohe kommunikative Funktion. Den handlungsbezogenen Charakter bemerkt man durch die hauptsächliche Verwendung von der Ausführung von Tätigkeiten oder Fragen zu bestimmten Handlungen. Als Vollverb und als Hilfsverb ist tun nicht nur im Sächsischen, sondern auch in der Standardsprache im Gebrauch. Dennoch in der schriftlichen Nutzung weniger als mündlich. Und damit endet nun der inhaltliche Teil unseres Referats. Hier können Sie noch einmal die Aufgabenteilung von uns sehen und zu guter Letzt natürlich unsere literarischen Quellen. Im Namen meiner Gruppenmitglieder bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.